Das hier, das sind mal, guck mal, ich pick das mal raus. Das hier sind nämlich Wariniki, eine ukrainische Spezialität. Und wie diese Wariniki mit unserem Gast zusammenhängen, das erzählt Nadja Babalola gleich. Heute bei uns nämlich die Moderatorin der NDR Nordtour. Wir erkunden unseren Norden, landen aber auch, Sie glauben es nicht, in Jamaika. Wow.
Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen am Samstagabend zu Das. Wir sind natürlich wie immer live aus Norddeutschland. Ja, unser Gast ist die Moderatorin der Nordtour, die es immer samstags um 18 Uhr im NDR gibt. Sie wird von ihren Lieblingsplätzen im Norden erzählen, aber auch vom Aufwachsen mit ihrer ukrainischen Großmutter. Und dann machen wir noch einen Ausflug nach Jamaika. Nadja Babalola ist heute Abend auf dem roten Sofa. Liebe Nadja, herzlich willkommen.
Dankeschön, danke, dass ich hier sein darf.
Und jetzt werden natürlich viele Menschen sagen, Menschenskinder, warte mal, die kommen mir bekannt vor, die habe ich eben gerade doch noch im Fernsehen gesehen, da hatte sie was Rotes an. Was ist denn da los, sag mal, wie haben wir das gezaubert?
Ja, das haben wir so gezaubert, dass wir die Nordtour aufzeichnen. Wir sind ja nicht aktuell, wir können uns das also leisten, ja, dass wir am Donnerstag schon aufzeichnen. Wir haben ja auch viele lange Stücke dabei, die brauchen auch ein bisschen, um produziert zu werden. Von daher geht das, aber jetzt sind wir live.
Jetzt sind wir live. Also alles andere wäre natürlich auch viel zu schnell gekommen, weil ihr produziert zum Beispiel auch in Hannover,
genau,
im Landesfunkhaus Niedersachsen am wunderbaren Maschsee. Über Hannover werden wir gleich noch ein wenig sprechen. Und tatsächlich, da gehört ja viel dazu bei der Nordtour. Da sind Reportagen dabei. Du bist selber auch gelegentlich draußen, erkundest Dinge in Norddeutschland. Also da will ja viel zusammengefahren werden auch an Beiträgen und an Reportagen.
Ganz genau. Also wir senden ja aus 4 Bundesländern im Norden, also Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und MacPom. Dementsprechend haben wir auch immer ganz viele unterschiedliche Geschichten von überall. Oftmals sind das auch, oder eigentlich ganz häufig sind das Geschichten und Menschen, wo ich immer denke, was, das gibt es hier? Was? Die sind von hier, also wo ich als Nordlicht, wenn man so will, ich bin ja auch in Hannover geboren, aber den Norden einfach durch die Nordtour auch noch mal ganz anders oder besser gesagt, ich habe ihn richtig kennengelernt und auch lieben gelernt. Das war ja bei mir nicht immer so. Von daher ist das eine unglaublich vielseitige Sendung auch und es ist auch eine Wohlfühlsendung. Also wir sind 45 Minuten, das ist unglaublich lang, wie ich finde, und wir sind nicht aktuell, also nicht vom Tag für den Tag, sondern haben die Möglichkeit für Geschichten auch ein bisschen länger dann zu drehen, im Schnitt zu sitzen, uns schöne
Geschichten. Also liebevoll tatsächlich auch mal in die Sachen reinzugehen,
genau,
sich das mal wirklich anzugucken, was gibt es da zu entdecken?
Genau, genau, und das macht Spaß daran teilzuhaben, ob jetzt als Moderatorin oder auch selbst rauszufahren.
Schön, dass du unser Gast bist heute Abend. Und da gibt es noch einige Themen. Ich finde es übrigens sehr interessant, was du heute trägst. Ich möchte es schon mal andeuten, das hat ein wenig möglicherweise auch mit der Kulisse zu tun, die wir gemeinsam gleich noch
betreten werden. Das wusste ich aber nicht.
Die Moderatorin der Nordtour, Nadja Babalola, Journalistin, ist heute Abend bei uns auf dem roten Sofa. Liebe Nadja, bevor wir in unser langes Gespräch einsteigen werden, interessantes Gespräch, bin ich mir ganz sicher, was du so alles so erlebt hast im Leben, ist toll, gibt es erstmal ein ganz kurzes Porträt über dich von Chugaka Silav.
Für die Kamera.
Für die zwei.
Danke.
Sie ist das Gesicht der Nordtour, Journalistin und Moderatorin Nadja Babalola.
Es ist wirklich ein Gute-Laune-Magazin, das finde ich toll.
Für die Wohlfühlsendung über den Norden und Hallo Niedersachsen steht sie vor und hinter der Kamera.
Fridays for Future, auch hier heute in Walsrode.
Karten gibt es nur über das Losverfahren. Sonst gleicht der Flughafen in Langenhagen nämlich eigentlich ein bisschen einer Geisterstadt.
Geboren in Hannover mit nigerianischen und ukrainischen Wurzeln, zieht es Nadja Babalola in die Welt hinaus. Als Au-pair in den USA trotzt sie Schneestürmen. Später studiert sie auf Jamaika und hilft beim Aufräumen nach Hurricane Katrina in New Orleans. Doch ihre Heimat bleibt Hannover. Weltbürgerin mit tiefen Wurzeln im Norden, Nadja Babalola.
Ja, das haben wir tatsächlich gemeinsam, Nadja. Heimat Hannover.
Ja.
Einmal Hannover, immer Hannover, oder?
Kann man eigentlich so sagen, irgendwie, ne? Man mag es kaum glauben, aber es ist so. Aber das habt ihr so schön gemacht, ehrlich, mit den Bildern von früher mit meiner Oma. Voll schön.
Über die Oma werden wir gleich natürlich noch sprechen. Ne? Mhm. Ich muss das mal sagen, weil Hannover ja oft immer so unter dem Radar stattfindet. Wir haben die Herrenhäuser Gärten, den Maschsee. Ja. Also wirklich, das
Linden.
Linden, das ist wieder ein ganz anderes Pflaster. Ja. Dann das alte Rathaus sieht ja auch fantastisch aus. Eine Fußgängerzone, belebte Innenstadt, die Oper. Also es ist schon, ich sage immer wieder, Hannover hat alles, was eine Großstadt braucht. Hamburg hat es vielleicht 2-3 Mal, Hannover hat aber alles einmal.
Ja, ja, ja. Also ich habe ja früher immer gesagt, so während der Schulzeit und vor allen Dingen dann auch nach dem Abitur, alles nur nicht Deutschland. Und ich muss hier weg, ich muss hier raus, dieser ganze Pief, dieser ganze Mief. Und jetzt moderiere ich in Hannover in Abwechslung, ne, mit meinem Kollegen Thilo Tautz.
Der auch schon hier war.
Der auch schon
super netter
hier war.
Kollege.
Genau. Moderiere ich in Hannover eine Sendung, die sich die Nordtour schimpft. Also irgendwie hat es mich tatsächlich auch immer wieder zurück nach Hannover gezogen. Natürlich kenne ich mich da aus und auch da habe ich meinen Kiez. Aber vor allen Dingen, weil meine Familie, mittlerweile auch meine Tochter, mein Mann, wir alle, bis auf meine Schwester, die ist Sängerin, die ist in Hamburg, das passt auch ganz gut, die hat auch jetzt gerade einen Auftritt, weil wir alle da sind. Und ich bin ein unglaublicher Familienmensch und es ist wie so ein Magnet, der mich da immer wieder hingezogen hat und hinzieht. Und das ist so meine, da weiß ich, okay, hier bin ich safe. Hier ist alles, was ich brauche. Und da brauche ich meine Familie. Dazu zählt mein Mann, meine Tochter.
Das ist so dieser geschützte Raum. Also.
Ja,
dieses Heimatgefühl, dieses Wohlfühlen.
Genau.
Ne? Ich würde mich in Hannover, also ich lebe ja nicht mehr in Hannover, aber in Hamburg. Aber trotzdem, Hannover ist immer noch Heimat. Ich würde mich noch heimatlich verbundener fühlen, wenn Hannover heute gewonnen hätte. Hannover 96, Mensch, in Wiesbaden 1-1, schade,
1-1, leider verloren, hätten sie gewonnen.
Nein, nicht, also unentschieden.
Unentschieden, Entschuldigung, genau. Aber ich will dann damit sagen, verloren im Sinne von, hätten sie gewonnen, hätten sie ja den HSV überholt und so eben nicht. Aber das weiß ich auch alles, nur ich bin überhaupt gar kein Fußballmensch und ich tue auch nicht so, also das weiß ich nur so. Von hier
so,
und da.
Zwischendurch mal mit dem Mann kommuniziert. Wir schauen uns mal einen kurzen Ausschnitt aus der Nordtour an. Mhm. Wenn Nadja mal auf Reisen geht und ganz dicht dabei was Schönes entdeckt.
Jetzt in den Sommermonaten packt natürlich auch mich das Fernweh. Also steige ich jetzt ins Auto und wir müssen gar nicht weit fahren. Wir fahren nämlich in die Region Hannover und schauen dort mal, wie viel deutsche Vita, also wie viel süßes Lebensgefühl, wie viel Urlaubsstimmung hier bei uns aufkommt.
Ja, siehst du, das Schöne liegt manchmal einfach ganz, ganz nah, mitten im Herzen von Niedersachsen in Hannover. Kirchhorster See.
Genau, Kirchhorster See, ganz genau. Da habt ihr aber auch einen schönen Film rausgesucht. Also das habe ich gemacht, das war eine zweiteilige Reportage, die hieß, oder ein Reporterstück, La Dolce Vita im Norden. Und ich...
Oder? Ja,
oder?
Hallo.
Why not?
Es liegt doch direkt nah.
Es liegt auf der Hand. Und dann habe ich so geguckt, warte mal, was kann man denn hier machen? Was kann man hier erleben? Wo kann ich hinfahren? Ja. Wo sieht es schön aus? Ne? Was ist familienfreundlich? So, wo kann ich auch mal mitmachen? Und das war wirklich mal wieder unglaublich, dass ich auch gedacht habe, wow, das ist alles so nah. Mhm. Ich muss gar nicht mehr, ich reise immer noch gern auch über die Grenzen Deutschlands hinaus, aber das muss gar nicht sein, gerade für Familien. Also ich habe ja jetzt selbst ein Kind und wenn man da am Wochenende, wenn das Wetter schön ist, da kannst du nicht sagen, du machst jetzt mal einen Kurztrip, setz dich in den Flieger. Nee, da muss es schon irgendwie so sein, dass es in der Nähe ist. Und das war da eben auch so, dass ich gedacht habe, Wahnsinn, also der Kirchhorster See. Und dann sind wir ja später noch zu einem Landwirt und dann durfte ich da so ein bisschen auf dem Feld gucken und dann hat er mir unterschiedliche Tomaten gezeigt, die er da alle anbaut. Ja. Und dann habe ich die so gerochen und das war alles wie im Urlaub.
Das ist ja das Schöne, wenn du da das im Rahmen der Nordtour machst, dann lernst du ja Norddeutschland auch nochmal ganz anders kennen, weil du kannst ja wahrscheinlich auch viel mehr hinter die Kulissen gucken, Also so ein Fernsehteam wird natürlich auch mal wieder der Stall geöffnet oder die Badeanstalt noch mal näher gezeigt oder der Strand ist dann halt frei zugänglich. Ne?
Genau, das ist ja das Schöne an unserem Job, dass wir einfach diesen Schlüssellochblick haben dürfen können, diese Tür aufmachen und da wirklich auch reinschauen, schnuppern, gucken, mitmachen dürfen. Ne? Das ist ja auch, deswegen liebe ich meine Arbeit tatsächlich auch so, weil ich überall da noch mal ein bisschen tiefer reingehen darf. Und ganz oft, also gerade wenn ich jetzt was für die Nordtour mache, das ist ja, da sind die Leute auch so nett, einfach so dankbar, dass wir kommen und sind dann auch immer total, ja, und wir haben noch das und wir haben noch jenes. Und du kommst eigentlich immer noch mal mit einem Thema von einem Dreh mit. Also du nimmst meistens immer noch ein Thema mit und denkst, das mache ich das nächste Mal.
Ja, das ist ja auch schön, die Region zu entdecken.
Ne? Genau.
Also was du eben sagtest, das Gute liegt manchmal eben einfach wirklich sehr, sehr nah. Immer Sonnabends, samstags um 18 Uhr, die Nordtour mit dir und Thilo im Wechsel immer macht ihr das Ganze.
Genau.
Und auch so ein lohnenswertes Ziel im Norden könnte zum Beispiel Goslar sein. Und da eine Untertageführung am Rammelsberg. Torge Witan-Kochs ist eingefahren.
Goslar im beinahe schon frühlingshaften Harz. Im Mittelalter, so die Sage, scharte hier das Pferd von Ritter Ramm mit den Hufen und fand einen Schatz. Der Beginn einer langen Bergwerkstradition.
Über 1000 Jahre lang hat man hier Schätze rausgeholt. Silber, Kupfer, Blei, Zink und ein bisschen Gold. 1 Gramm Gold pro Tonne hat man hier auch noch herausgeholt.
Aber vor allem Erz. Die Technik des berühmten Röderstollens wurde mit Wasser aus dem anliegenden Stausee betrieben. Hier kann man Bergbau noch so erleben, wie er vor 200 Jahren war. Mit all den dazugehörigen Vokabeln.
Das ist das Mundloch, also der Berg verschlingt uns.
Der Berg, man sagt Wetter zur Luft, die im Berg zirkuliert. Sie merken eben, Sie sagten, es zieht ein bisschen. Ne? Immer wenn irgendwo eine Öffnung ist, eine Wettertür, dann werden die Wetter in Gang gesetzt. Das war auch wichtig, damit immer frische Luft da war. Ne?
Hohe Luftfeuchtigkeit und Wasser haben faszinierende Untertagewelten geschaffen. Mit manchmal durchschlagender Wirkung.
Das Türkisblaue ist Kupfer, Vitriol. Das ist eine Verbindung, es ist ein bisschen giftig, Kupfer. Und es wurde früher als Brechmittel und Abführmittel benutzt. Und da können Sie sich vorstellen, die Wirkung also nicht anfassen.
Gigantische Wasserräder hoben damals das wertvolle Metall aus dem Berg.
Man hat damals mit einfachen Mitteln ganz fantastische Lösungen gefunden. Harte Arbeit, aber ich denke, die Leute waren auch stolz drauf. Weil das muss man hier auch erstmal hinkriegen.
Bis 1988 wurde in Rammelsberg noch unter Tage geschuftet. Natürlich mit modernem Gerät. Viele der Besucher hier sind gekommen, weil sie eine persönliche Verbindung zum Bergbau haben.
Mein Vater war im Bergbau. Ich weiß nur, dass ja auch ab und zu mal Unglücke waren und dergleichen. Und weiß, wie unruhig meine Mutter war, wenn mein Vater nicht pünktlich mit dem Bus nach Hause kam. Dass man dann Angst hat, es war wieder irgendeine Kleinigkeit passiert, der Förderkorb kam nicht hoch, die Leute kamen nicht pünktlich raus. Gab ja unterschiedliche Gründe, aber es war immer Unruhe.
Wir sind jetzt 80 Meter unter der Erde. Es gibt keinerlei natürliche Lichtquellen mehr.
Also das war alles an Licht, was die Bergleute, jeder hatte seinen eigenen Frosch, den er mitnehmen konnte. Aber es ist nicht viel Licht, ne? Wie Sie sehen, wie eine Kerze. Und manchmal passierte es, dass es ausging, dem Wetterstoß oder ein Regentropfen, ein Wassertropfen, der rauffiel. Und dann stand man in der totalen Finsternis.
Genau 101 steile Stufen bringen die Besucher zurück ans Tageslicht. Was bleibt, ist der Respekt vor so viel Mühsal.
Ja, es war eine unheimliche Schufterei. Und für heute kann ich das gar nicht mehr vorstellen. Früher, wer Geld verdienen wollte, der musste ranklotzen.
Nach 90 Minuten hat die Sonne die Stollengänger zurück.
Wir wissen ja, dass wir Besucher sind, hier nicht arbeiten müssen. Uns nicht vorstellen können, wie die Menschen da früher gelebt haben, gearbeitet haben. Und von heute betrachtet, ja, ich möchte nicht tauschen.
Gelebte Geschichte, hier im Weltkulturerbe Rammelsberg.
Toller Ausflug, kann ich nur empfehlen, habe ich auch schon mal gemacht. Nadja allerdings sagt, nee, zu eng, zu dunkel und möglicherweise auch zu tief. Also das kann man aber auch verstehen, wenn man da so... Sag mal, Nadja, was mich mal interessieren würde, wenn du von deiner Familiengeschichte erzählst, wie überrascht sind da die Menschen?
Es kommt darauf an, mit wem ich anfange.
Also von deiner Familie, meinst du?
Ja. Wenn ich, wenn die Leute mich fragen, früher hat man immer gefragt, woher kommst du? Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Da ist man ein bisschen sensibler geworden und fragt, woher kommen deine Eltern? Weil ich komme eigentlich, ich komme aus Hannover. Ja. Wenn ich dann sage, mein Vater ist aus Nigeria, aus Lagos, Nigeria, dann, alles klar. Wenn ich aber sage, meine Mutter, auch wenn meine Mutter eben in Hannover geboren wurde, ist Ukrainerin, dann gucken die Leute immer und sagen, hä? Wie geht das denn? So, das ist jetzt ein bisschen anders. Aber die sind immer noch ziemlich überrascht darüber. Ja? Und es gibt viele Afrodeutsche, also afrikanischer Vater meistens, deutsche Mutter. Und bei mir ist es nun mal afrikanischer Vater und ukrainische Mutter. Da sind die meisten doch schon sehr überrascht. Ja.
Und die Geschichte, wie deine Mutter bzw. die Eltern deiner Mutter nach Deutschland gekommen sind aus der Ukraine, ist ja eine ganz brutale. Das hatte noch was mit dem Weltkrieg zu tun.
Ja, meine Großeltern sind unabhängig voneinander aus der Ukraine deportiert worden. 1923 ist meine Oma, 1942, da war meine Oma 19. Beide aus kleinen Orten, wie gesagt, unabhängig, die kannten sich nicht, nach Deutschland, nach Schesel gebracht.
Als Zwangsarbeiter.
Als Zwangsarbeiter, ja. Meine Großeltern sind als Zwangsarbeiter nach Deutschland verschleppt worden, 1942. Und mussten dann da auf dem Feld arbeiten, hat meine Oma immer gesagt, wenn ich sie gefragt habe, was hast du denn gemacht? Ich habe auf dem Feld gearbeitet, bei einem Landwirt.
Sind aber trotzdem nach dem Krieg auch in Deutschland geblieben.
Genau, wurden dann...
Konnten auch gar nicht mehr zurückgehen, das muss man sagen.
Ne? Ganz genau, sie wurden in Lager gebracht, diese sogenannten Lager, 1945, nach Ende des Krieges. Mhm. Das hieß früher Lager for Displaced Persons, also für Menschen, wo man nicht wusste, wohin mit denen. Und haben dort all ihre 9 Kinder, bis auf meine jüngste Tante, zur Welt gebracht. Meine Mutter ist auch im Lager geboren, in Hannover-Buchholz. Und meine Oma hat da nie drüber gesprochen. Mein Opa habe ich nicht mehr kennengelernt. Mein Opa ist 1911 geboren und ist weit vor meiner Geburt gestorben. Und meine Oma hat da nie drüber gesprochen, wie das für sie war, dass sie ihre Eltern, ihren Vater, sie hatte eine Stiefmutter, auch nie wieder gesehen hat. Ich glaube, das ist auch in der Generation, egal, ob du jetzt so eine Geschichte hast oder eine andere.
Immer wieder. Diese Erinnerungen werden zugeschüttet.
Genau.
Das kann man gar nicht drüber urteilen. Das ist aber, vielleicht kommt man damit denn besser klar.
Ja.
Also wie viel... ukrainische Tradition ist in deiner Familie. Also ich sag mal, wir haben ja hier, wie heißen die ganz genau? Wie nennst du die?
Also meine Oma hat die oft gemacht, das sind Varenikis.
Komm, wir essen jetzt mal.
Oh nee.
Komm, na klar.
Essen vor der Kamera. Ich klecker. 100.
Das macht überhaupt nichts.
Mein Mann guckt zu und lacht sich tot, weil er jetzt schon weiß, ich klecker.
Übrigens, Schmand gehört damit dazu.
Genau.
Und viele, die eine Affinition zu Polen haben, möglicherweise, werden sagen, die sehen ja aus wie Pierogi.
Stimmt.
Also irgendwie ist das so verwandt.
Ist auch so.
Sind was aber ist denn Teigtaschen da drin? Mit was, das weiß ich selber auch nicht.
Na gut.
Teigtaschen mit was drin, ne?
Genau, guten Appetit.
Ja. Oh, da können wir gar nicht mehr reden, ne?
Mmh, lecker.
Ich habe leider zu viel in den Mund genommen, bitte entschuldigen Sie.
Kann ich das mitnehmen? Scherz.
Kannst du mitnehmen, packen wir ein, kannst du nachher noch warm machen und während der Fahrt vielleicht noch essen?
Während der Fahrt.
Warum denn nicht?
Sehr lecker.
Welche Rolle hat deine Großmutter in der Familie noch gespielt?
Eine sehr große. Also meine Oma hat tatsächlich eine sehr große Rolle gespielt. Meine Oma hat ja auch, wenn meine Mutter gearbeitet hat, meine Eltern haben sich relativ früh getrennt, auf uns aufgepasst, auf uns 4 Kinder. Und meine Oma war eine sehr strenge Frau, aber auch sehr liebevoll dabei. Also, und ich glaube... die stärkste Frau, die ich in meinem Großwerden so kennengelernt habe. Also,
wenn ich überlege, dass gestern Weltfrauentag war, dann wart ihr ja dem Ganzen schon sehr voraus, weil das klingt nach einer Art Matriarchat.
So war es auch.
So.
So war es auch.
Also Oma war die Chefin.
Ja, so war es auch. Ich meine, natürlich meine Mutter auch, aber Oma war so... ja, was Oma gesagt hat, was Oma geträumt hat. Wenn meine Oma geträumt hat, dann hat sie am nächsten Tag gesagt, ich habe das und das geträumt, du musst aufpassen, wenn du da und da hingehst und so. Und das war dann auch so, oh, wir müssen aufpassen. Also meine Oma war eine unglaublich autoritäre Frau, obwohl sie so klein war. Also meine Oma war 1,50 ungefähr.
Powerfrau.
Ja, eine richtige Powerfrau und auch sehr stark. Also ihre Hände, ich weiß noch, wir haben sie dann, als sie krank wurde, gepflegt, 6 Jahre. Und ihre Hände waren immer noch stark. Also sie war so ein Fels.
Wir verbinden jetzt zwei Dinge. Da wir eben in Südniedersachsen waren, geht es jetzt an die Ostsee. Und zweitens lassen wir mal einen jüngeren Kollegen ohne Handy, geht das überhaupt, ohne Handy da genau hinfinden. Sebastian Vesper.
Ich bin mit Handy aufgewachsen, das Handy mein ständiger Begleiter, auch auf Ausflügen. Und heute will ich mal ausprobieren, wie das ist, wenn man mal gar kein Handy für so einen Ausflug benutzt. Ich habe 2 Karten, bin verabredet an der Ostsee bei Boltenhagen. Und wie wir da jetzt hinkommen, das gucken wir jetzt mal. Ich weiß es noch nicht.
Was hat sich die Redaktion da ausgedacht? Früher war mit Karte fahren ja normal, aber ich habe das noch nie gemacht. Und es wartet ja auch wer. Um Punkt 12 bin ich mit einem Angler an der Ostsee verabredet, um Meerforellen zu fangen. Ob ich den Weg zu ihm ohne Handy finde?
Auf die Autobahn habe ich es erstmal geschafft, das ist gut. Ich bin aber immer noch ein bisschen angespannt, weil ich weiß gar nicht so genau, wie viele Kilometer das jetzt insgesamt noch sind, wie lange ich noch brauche, ob ich pünktlich bin. Und ich habe echt immer noch total schwitzige Finger.
Und einfach geradeaus fahren ist nach der Autobahn auch vorbei.
Also wenn das hier jetzt nicht ausgeschildert ist, dann muss ich noch mal auf die Karte gucken, weil eigentlich muss ich hier jetzt irgendwann links.
Nee, muss ich eigentlich nicht. Ich muss aber trotzdem halten, um zu gucken, wo ich jetzt überhaupt bin. Das kostet wertvolle Zeit.
Klitz ist zu weit.
Schon jetzt bin ich zu spät.
Hilft alles nichts, ich muss noch einmal ran. Wir sind doch noch weiter weg, als ich dachte.
Hoffentlich wartet Jakub Golasch, der jetzt eigentlich schon die Route auswerfen wollte. Geschafft. Endlich bin ich in Steinbeck. Leider 50 Minuten zu spät. Jetzt schnell ans Wasser.
Moin.
Sebastian.
Jakub.
Na, hast du es geschafft?
Bisschen spät, ne?
Kein Problem.
Moin.
Wir haben ja die Zeit.
Sind die Meerforellen schon weg?
Ich weiß nicht, ob sie da sind.
Egal, wir bereiten alles vor.
Na dann, na, rein ins Wasser, oder?
Gibt's denn jetzt noch Sachen, die ich unbedingt beachten muss, wenn ich jetzt hier mit dir im Wasser gleich stehe?
An sich nichts, außer dass wir uns natürlich ein bisschen unauffällig verhalten sollten.
Wir sind quasi auf der Pirsch.
Wir sind auf der Pirsch, genau.
Jakub baut beruflich Angelrouten fürs Meerforellenfischen. 3 bis 4 Mal die Woche geht er selbst angeln.
Nimmst du ein Handy überhaupt mit?
Nee, ich nehme schon seit langer, langer Zeit kein Handy mehr mit ans Wasser. Immer ohne Handy.
Und warum?
Das liegt ja auf der Hand. Ich bin ja auch wie die meisten Menschen ein bisschen handysüchtig. Und als ich das Handy noch früher am Wasser mit dabei hatte, dann kam es immer wieder vor, dass wenn ich da am Ufer war, dass ich zum Handy gegriffen habe. Das möchte ich halt nicht mehr.
Und wo die Meerforelle ist, kann man ja eh nicht googeln.
Angeln ist totale Entspannung. Gerade hier an der Ostsee, du siehst es ja. Du bist mitten in der Natur.
Ja.
Und kannst einen gemütlichen Tag hier in der Natur verbringen, um einfach zu entspannen.
2 Stunden im Wasser entspannen auch mich total. Nur Meerforellen finden wir nicht.
Das ist der Fisch der 1000 Würfel. Und da ich nicht jeden Tag 1000 Würfe leisten kann, gehe ich eigentlich immer davon aus, dass ich nichts fange. Im Zweifelsfall fange ich nichts, habe einen schönen Angeltag. Und wenn ich dann doch einen Fisch fangen sollte, dann ist es einfach nur das i-Tüpfelchen eines Angeltages. Aber ich bin komplett zufrieden.
Ich fand es auch einen schönen Tag.
Mal so ganz ohne Handy.
Ja, und morgen verraten wir Ihnen dann, ob der Sebastian ohne Handy auch tatsächlich den Weg wieder zurückgefunden hat. Ich habe ihn, glaube ich, heute schon irgendwo gesehen. Kannst du noch? Ja, Karten lesen, klar.
Ja, na klar.
Oder?
Ja, logisch. Na klar, auf jeden Fall. Ja. Also,
du hast eben gesagt, du hast einen guten Orientierungssinn.
Ich habe einen sehr guten Orientierungssinn, ja. Ich merke mir dann immer so Gebäude, so, ne, irgendwas Auffälliges und weiß, ah, warte mal, hier bin ich lang gefahren, ah, da müsste ich jetzt rein. Ja, ja, ich habe einen guten Orientierungssinn.
Du hast nach dem Abitur, da warst du 2 Jahre lang in Amerika. Hast Au-pair-Mädchen gemacht, in Boston und Philadelphia. Mhm. Danach bist du wieder zurück, hast Englisch und Geschichte angefangen zu studieren in Hannover. Wie groß war da der Drang? Du hast das vorhin schon so mal angedeutet. Ich muss wieder raus. Ich muss irgendwo auch mal wieder im Ausland studieren, wenn das geht.
Genau. Ich habe 2005 angefangen, Englisch und Geschichte zu studieren. Und das war, ich glaube, ein paar Monate später habe ich mich dann schon bereit gemacht für einen Austausch nach Texas. Mhm. Also ich weiß, ich hatte eine Kommilitonin, ist immer noch eine Freundin von mir, und die hat dann gesagt, hier Mensch, guck mal, Nadja, wir können nach Texas, so einen Austausch und so, willst du nicht mit, wollen wir das nicht machen? Ist ja klar.
Ja, auf jeden Fall. Ja, klar, ja, logisch. Ja.
So, und dann, genau, dann haben wir das gemacht mit mehreren aus Hannover, aus Deutschland, sind dann nach Texas. Und
dann kommt eine interessante Geschichte, also neben dem Studium, weil wir können Ihnen noch mal die Bilder zeigen, damit das noch mal in Erinnerung kommt so ein bisschen. 2005 im Sommer, dieser Sturm, dieser Orkan Katrina, verheerende Ausmaße, alles unter Wasser gewesen, viele Gebäude kaputt. Und unter den Studenten sucht das, kann man sagen, das Rote Kreuz in Amerika?
Ja, ganz genau.
Die haben halt Helferinnen und Helfer gesucht für den Wiederaufbau.
Ja, ja, ja. Das war dann 2006 im März, April, also noch nicht mal ein Jahr nach Katrina. Gott, furchtbar, furchtbar, furchtbar. Gab es so einen großen Aushang für die Spring Break. Dann war eben Spring Break und alle sind nach Cancun oder ganz viele. Und
haben Party gemacht?
Haben Party gemacht, und ich war da sowieso nie so. Ich dachte, Mensch, Party kannst du überall machen. Du bist jetzt hier, so, ne? Es muss doch irgendwas anderes geben, diese Zeit da zu sinnvoll auch zu verbringen, ne? Und dann gab es einen Aushang, Help Still Needed, also wir suchen immer noch Hilfe, New Orleans, Katrina. Und dann haben eine Kommilitonin und ich gesagt, das machen wir. Völlig naiv auch. Also ich wusste überhaupt nicht, was da auf mich zukommt. Ne? Man muss sich vorstellen, du kommst aus Texas, diesem riesengroßen, reichen Bundesstaat, fährst bis nach Louisiana, bis nach New Orleans und erreichst eine Stadt.
Chaos.
Chaos, die aussieht wie ein Kriegsgebiet, das unter Wasser stand und auch so gerochen hat. Die waren ja noch lange nicht fertig mit den Aufräumarbeiten. Und wir waren dann nun, wir wurden eingesetzt in eine Gegend, wo die es besonders schlimm getroffen hat, wo viele arme Menschen gelebt haben, die wirklich alles, alles verloren haben. Und wir sind da durch die Straßen gefahren und waren für 3 Häuser zuständig. Das war unser erstes Haus. Wir mussten alles raus, was unter Wasser stand, alles rausschleppen, alles rausholen mit so Anzügen, Masken.
Boah.
Und so, ja.
Da findet man ja auch, ich sag mal, tote Tiere und alles Mögliche. Das ist ja nicht schön, ne?
Genau. Also das war tatsächlich auch ein Erlebnis. Wir haben keine Leichen, keine menschlichen Leichen gesehen. Wir haben nur in unserem letzten Haus, dann gab es eine, das konnte man riechen, da durften wir aber nicht hin. Und dann ein ganz schlimmes Erlebnis, da war eine Rattenfamilie in dem Haus. Also da haben sich Ratten breit gemacht. Eine große und mehrere Babys. Ich habe jetzt keine besondere Affinität zu Ratten, aber da, ja, und da, dann hieß es von unserem Tutor da, oh oh, die dürfen sich nicht verbreiten, wir müssen die vernichten. Und dann, ja okay, dann fangen wir die irgendwie ein und bringen die irgendwie hin. Nee, wir müssen die jetzt hier töten. Und dann gab es einen amerikanischen Kommilitonen, der gesagt hat, ja, ich mach das. Und hat dann die Ratten immer so zwischen seine Füße oder zwischen irgendwas getan und dann mit einer Schaufel denen so nacheinander.
Oh. Ja.
Genau. Und ich weiß noch wie heute, dass das für mich, dass mir da erst klar wurde, was hier eigentlich abgeht, wo ich bin. Weil man weiß ja gar nicht, also wie alt war ich? Anfang 20, da habe ich gedacht, ich will helfen, ein anderer Kommilitone hat gesagt, I want to be part of that history. Und wir haben alle gedacht, ja. Und dann kommst du da an und denkst dir, das ist eben auch Amerika.
Ja, ja.
Klar weiß man das, aber wenn du das so siehst, du kommst aus Texas, wo auch nicht alles rosig ist natürlich, aber das ist es eben auch, ne? Diese krasse Armut, diese Menschen, so viele obdachlose Menschen, so viel Durcheinander. Und das war, ich habe heute immer noch Kontakt zu
einem von den Hausbesitzern.
Genau, Russell Kellogg, wir schreiben immer noch und der sagt immer noch, dass ihr das damals gemacht habt. Ein Afroamerikaner, der auch nicht die Möglichkeit hatte, das machen zu lassen. Und das war, glaube ich, innerhalb meiner Bachelor-Studienzeit zumindest das krasseste Erlebnis New Orleans.
Aber toll, dass du da dich eingesetzt hast. Also toll. Und natürlich eine großartige Erfahrung.
Ja.
Also wenn das eben auch kein Positives und nichts Schönes ist, aber eine Erfahrung ist es, das eben so zu sehen.
Ja.
Eben auch dieses Elend zu sehen, was es auf dieser Welt alles gibt. Es ist nicht immer nur alles rosig, Sonnenschein. Ne? Ja. Jamaika spielt in deinem Leben auch eine sehr große Rolle. Da hast du nämlich deine Masterarbeit geschrieben. Allerdings war das völlig anders gedacht, als
genau.
es dann gekommen ist. Und wir werden einen kleinen Ausflug jetzt nach Jamaika machen. Und weil da ja so einiges mitschwingt, also ich sag mal so Reggae, Dreadlocks, wird sie Nils Grützner mit diesem Film ein wenig einstimmen.
Offener Reggae-Jam in den Zoomcam-Studios an der Hamburger Süderstraße. Freunde, Bekannte, Gleichgesinnte. Die Grundstrukturen der Songs, die Rhythms, sind bewusst simpel gehalten. Denn jeder ist willkommen zu improvisieren oder mitzuspielen.
Es ist niedrigschwellig und das war vielleicht das, was daran so anziehend war. Das ist eine Musik, die auch ein Stück weit von unten kommt. Also die sehr stark mit der sogenannten Community verbunden ist. Jeder hat die Möglichkeit, das Mikrofon zu nehmen und auch mal seine Meinung zu sagen.
Hannes gibt ein Beat vor.
Die Hamburger Reggae-Zelle rund um Penicillin ist seit 2006 auch die musikalische Heimat des Sängers Mighty Howard. Er ist in New York aufgewachsen und fand erst zum Reggae und dann zu sich selbst. Für ihn ist klar, Reggae ist mehr als nur ein Musikstil.
Die Musik gibt uns die Chance, den Rhythmus uns wieder zu vereinen, auf den gleichen Takt zu trommeln und auf den Harmonie zu singen. Egal, wo man herkommt, egal in welchem Alter, es ist wirklich eine menschliche Sache.
Reggae ist auch religiös. Die Rastafaris feiern das Leben und umarmen den Menschen, und zwar jeden Einzelnen. Es ist nicht kommerziell und ein Widerstand gegen jede Form der Unterdrückung. Revolution Time.
Die Revolution findet nicht mit Waffen auf die Straßen, sondern im Herz. Dass man gegen die Konzept, dass man nicht gut genug ist. Man muss da auf eine revolutionäre Art und Weise dagegen kämpfen und erkennen, dass jeder hat eine besondere Stärke und dass es ist wichtig, nicht sich unterdrücken zu lassen.
One, two,
und hier hat alles begonnen.
Three,
Kingston, Jamaika. Nach der Unabhängigkeit von der britischen Krone 1962 entsteht in kleinen Tonstudios aus Ska und Rocksteady der Reggae. Er verbreitet sich rasend schnell. Auch mittels mobiler Disco-Einheiten, den Soundsystems, welche zunächst die Straßen der Karibikinsel zum Tanzen bringen. Wenig später geht der Reggae um die Welt. Spätestens durch ihn, Bob Marley. Hey Mann, diese Musik wird es ewig geben. Sie wirkt wie ein Fanal, ein Leuchtfeuer. Sie soll den Menschen von den Fesseln der Unterdrückung befreien. Seit 2018 ist Reggae Weltkulturerbe. UNESCO-Begründung, die Musik sei ein Beitrag zum Bewusstsein über Fragen zur Ungerechtigkeit, des Widerstands, der Liebe und Menschlichkeit.
Wir sind doch Familie. Egal in welcher Klasse oder Hautfarbe oder sonst was. Es geht um die Einheit. Und nur mit der Einheit kann man etwas Starkes erschaffen.
Es ist Musik mit Haltung und Groove. Und so lebendig wie die Menschen, welche den Sound aus Jamaika spielen, pflegen und ihn leben.
Wow, was für großartige Musik. Ja, Reggae. Man cool. möchte es quasi ein wenig qualmen lassen, möchte ich mal so sagen an dieser Stelle. Ja, Nadja, du warst 2011. Wir sind jetzt hier gefühlt, das haben wir so aufgebaut, sind wir in Jamaika.
Schön, hat das gemacht.
Jamaika.
Ja.
Und du warst 2011 für deine Masterarbeit, für deinen Masterstudiengang, warst du in Jamaika.
Genau.
Und wolltest an sich eine Masterarbeit über Sextourismus schreiben. Mhm, genau. Jetzt liegst du da am Strand. Aha. Und was fällt dir plötzlich auf?
Also ich war am Strand und bin dann irgendwann zu den Duschen gegangen und wollte mich abduschen und so. Ne? Und das war schon am Anfang meiner Zeit. Da war ich, glaube ich, 2 Wochen oder so erst da. Und sehe so junge Mädchen zwischen 12 und 16, die sich mit so einer blauen Seife waschen. Und die kannte ich aus dem Supermarkt, aber für Wäsche. Also ich glaube, das ist bei uns Kernseife, ne? Womit ja. man so Flecken rauskriegt und so. So wie so Gallseife, so Bleach.
Ja, Gallseife, ja,
Gallseife,
ja,
sowas. Ja, ja, genau. Sowas, ja. Und waschen sich damit und ihre Haut und Schruppen und Schruppen. Und ich gucke und denke, hä? Und die sehen das, gucken mich an, lachen mich aus und sagen, damn pretty browning don't know. Also die Braune hat keine Ahnung.
Damit warst du gemeint?
Damit war ich.
Pretty browning.
Genau, genau. Mhm. Dann habe ich immer wieder auf dem Markt vor allen Dingen, auf dem Campus nicht so sehr, auf dem Campus eigentlich gar nicht. Und auf dem Markt habe ich immer wieder vor allen Dingen Frauen gesehen, die, obwohl es wirklich brühend heiß war, total angezogen waren. Also Flipflops mit Socken, lange Hosen, Schirm.
Wollten keine Sonne abkriegen.
Wollten keine Sonne abkriegen. Und dann habe ich gesehen, dass die oft so scheckige Haut hatten und so an den die Knöchel so viel heller, dunkler waren und einfach irgendwie einen komischen Hautton. Und dann bin ich zu meiner Professorin Carolyn Cooper, mit der habe ich auch das erste Interview gemacht, und habe sie gefragt, was ist denn da los? Und dann sagte sie, ja, die bleachen. Also die machen
bleachen ihre Haut, die wollen bleachen. Die Haut also heller machen.
Genau, genau. Und wie das eben mit Schönheitsidealen so ist, dafür muss man nicht nach Jamaika, da sind vor allen Dingen Frauen betroffen.
Wir zeigen mal ein paar Bilder, weil das ist tatsächlich, wir haben Bildmaterial, aus Jamaika, wie das tatsächlich, auch erzähl weiter, wie das genau. auch Männer und Frauen
ja,
machen
ja,
und sich
ja,
auftragen
ja.
im Gesicht, wie man hier sieht. Genau. Ist doch, sie wollen alle einfach heller sein.
Ja, Moment, also nicht alle. Ne? Es ist vor allen Dingen, sage ich mal, in den ärmeren Kreisen ist es häufig so, und das ist ja in Jamaika ein großer Teil, der größte Teil, dass das sowohl Männer als auch Frauen machen, vor allen Dingen aus der Dancehall-Szene. Da gab es auch mal ein Lied damals und so, ne, wo das angeworben wurde, das Bleachen. Wenn du in den universitären Bereich gehst, also so auf den Campus und so.
Gebildete Bereich.
Gebildeten Bereich, da hast du das, oder ich habe so gut wie gar nicht gesehen und erst recht nicht bei Männern. Also auf Jamaika sagt man, a rich black man becomes white. Also wenn du genug Geld hast, ist die Hautfarbe bei Männern egal, weil dann kannst du auch ganz dunkel sein. Ne?
Jetzt habe ich noch mal eine Frage, weil du das eben auch erwähnt hast, dass sie dich Pretty Brownie genannt haben.
Genau.
Gab es da einen Unterschied zwischen deiner Hautfarbe und der Hautfarbe von den Menschen in Jamaika?
Also zumindest, es gab einen Unterschied zwischen meiner Hautfarbe und den viel, viel dunkleren Menschen, wie zum Beispiel auch mein Vater, ist ja auch ganz dunkel. Ne? Da habe ich auch, ich habe ja dann da Feldforschung für meine Masterarbeit betrieben, und da hat mir einer ganz klar gesagt, meine Großmutter hat mir gesagt, black women them are wicked, also schwarze Frauen schlecht. So, ne? Date bloß keine Dunkelhäutige.
Okay.
So, ne? Und die war selber dunkelhäutig. Also da kann man eben auch mal sehen, wie krass die Nachwehen einfach dieses, es ist ein postkoloniales Land, wie krass die Nachwehen
ehemalige
sind.
Ehemalige englische Kolonie.
Ehemalige englische Kolonie, was einfach europäische Schönheitsideale angeht.
Das hat man eben auch an den Plakaten da gesehen.
Genau.
Überall waren weiße Models abgebildet.
Ja,
ne?
Also sehr hellhäutig. Und das hat mich, ich bin ja völlig naiv nach Jamaika. Ich habe gedacht, ich will jetzt endlich mal, Amerika kannte ich nun schon gut genug, und ich will jetzt endlich mal an einem Ort studieren, wo alle aussehen wie ich. Wo ich eine von vielen ja. bin, weißt du?
Ja.
Und dann war ich nun irgendwie viel weiter oben auf einmal, weil ich eben braun war, und habe gedacht, dass irgendwas, was ist hier los? Das muss ich, da muss ich gucken, warum, was ist das, wie viel Geschichte steckt da drin, was macht das mit den Menschen, wer macht das? Mhm. Ne? Also meine Professorin Carolyn Cooper zum Beispiel, also die ist eine sehr stolze Frau, eine sehr starke Frau. In den etwas gebildeteren Kreisen war das nicht so. Die sind eher zurück zu den afrikanischen Wurzeln, also auch in ihrem
zurück zur Natürlichkeit,
Outfit,
zu dem, was sie sind und dazu zu stehen.
Ist genau, ja. Genau. Aber das war, ja, es war schon krass. Ja.
Wir bleiben international. Gestern haben Sie die Mutter aller Kochshows wahrscheinlich vermisst. Wir natürlich auch. Das holen wir heute selbstverständlich nach. Ist ja auch wieder absolut lecker. Rainer Sass und sein Coq au Vin.
Servus, grüß Gott, hallo, meine Damen und Herren. Wir machen heute ein geschmortes Huhn, Coq au Vin im Französischen, eins meiner Lieblingsgerichte. Diesen Vogel habe ich in 10 Teile geteilt, und zwar Flügel abgeschnitten, die Brust mit Knochen ist ganz wichtig, und dann die Keulen geteilt. Das Ganze habe ich gewürzt, Salz, Pfeffer und so 20 Minuten stehen lassen. Hier habe ich Butterschmalz in einem beschichteten Topf. Und da brate ich jetzt bei nicht zu großer Hitze die Teile von allen Seiten an. Gucken Sie sich das an, das kommt schon richtig Alarm hier ins Spiel. Und aus dem unteren Teil des Huhns, also der untere Rumpf, habe ich eine Brühe gekocht. Und hier kommen jetzt die Aromen rein. So wunderschön, so muss es von allen Seiten wirklich bei nicht zu starker Hitze schön angebraten werden. Dann kommen Schalotten ins Spiel. Sie können wählen zwischen 8 oder 10 Stück. Wichtig ist, dass sie so fein geschnitten werden, damit sie sich gut verteilen. Und das gilt auch für den durchwachsenen Speck beim Metzgermeister Ihrer Wahl. Das sind hier 100 Gramm, ganz dünn geschnitten. Dann habe ich noch so einen Gemüsekräuterbund, das wird damit reingelegt. 2 Scheiben Ingwer, so groß, und angeditschten Knobi. Und jetzt kommt der Rotwein ins Spiel. Einfach so ablöschen. Und zum Rotwein, damit wir nicht zu viel Weingeschmack haben, kommen einfach mindestens 2 Kellen von der Hühnerbrühe einfach so da rein. Dann kommt da der Deckel drauf. Und das Ganze kommt bei 180 Grad in den Ofen, 80 Minuten. Und da kommen Champignons dazu. Die müssen so leicht quietschen, die Champignons, meine Damen und Herren. Da ist nur ein bisschen Fett drin. Die springen hier sogar. Und jetzt kommt ein bisschen Olivenöl dazu. Und jetzt werden sie erst mit Salz gewürzt und mit einem ganz kleinen bisschen Zucker. Und wirklich nur so anditschen. Und dann kommen sie hier in den Topf zum Huhn dazu. Das braucht noch Petersilie. Das ist hier ein halbes Bund. Einfach so dazugeben. Ich brauche jetzt noch so ein ganz klein bisschen Säure. Und zwar habe ich hier Zitronen, wirklich nur so einen ganz kleinen Hauch. Und wenn Ihnen diese Soße hier, gucken Sie sich das an, zu dünn ist, dann müssen Sie sie einfach mit einem ganz kleinen bisschen Mehlbutter binden. Sie kriegen jetzt 3 Tipps, ich richte an. Das ist eine perfekte Mehlbutter, zu gleichen Teilen Butter und Mehl einfach verkneten und damit die Soße binden. Ein gutes Hähnchen muss eine feste Konsistenz, eine gute Farbe haben und das Ganze überall, nämlich rundherum. Ein Billigflieger geht gar nicht. Wer kein Wein im Eintopf möchte, nimmt einfach Traubensaft, und zwar roten. Und der Geschmack ist eigentlich genial. Kochfinale, meine Damen und Herren, mein Hähncheneintopf. Köstlich, traumhaft und lecker. Gucken Sie sich das Ganze an. Da kommt noch ein ganz klein bisschen schwarzer Pfeffer oben drauf. Also wirklich ein Hauch. Dazu ein Brot aus der Pfanne, leicht geröstet. Und der Wein ist der Wein, der im Essen war. Schönen Abend.
Rainer, es sieht fantastisch aus. Und natürlich Rainers Rezepte zum Abrufen, zum Mitschreiben bei uns im Netz ndr.de/und das. So, wer hätte dein Mann das auch so gemacht? Wäre er damit einverstanden gewesen?
Auf jeden Fall. Ich denke schon. Ich habe jetzt nicht alles gesehen, aber mein Mann ist ja Küchendirektor. Und Coq au Vin hat er mir auch schon gemacht. Ich glaube, es ist ein typisch klassisches französisches Gericht aus den 80ern, glaube ich.
Ja, ja.
Also, ich sag mal so, seitdem wir uns kennen, seitdem wir zusammen sind, esse ich sehr gut.
Darfst du auch Wünsche äußern? Oder ist es immer ein Überraschungsmenü?
Ich darf natürlich auch Wünsche äußern. Also, aber das muss ich meistens geil. Es ist wirklich, ich nehme ja leider sehr viel Salz. Und es ist immer... schon gut gesalzen für mich. Also, fantastico.
Ich danke dir, dass du heute bei uns warst. Die Nordtour immer samstags um 18 Uhr mit dir.
Und Thilo.
Und morgen kommen die beiden Gründer vom Miniatur Wunderland. Da zeigen wir ihnen spektakuläre Bilder und die beiden erzählen ihre Geschichten davon. Gerrit und Frederik Braun, jetzt gibt's Hallo Niedersachsen, das Nordmagazin, Schleswig-Holstein-Magazin oder das Hamburg-Journal mit der Gang. Einen schönen Abend für Sie. Tschüss.